Angela Merkel hat angesichts der Katastrophen in Japan und die Gefährdung des Menschen aufgrund der radioaktiven Strahlen, die aus den Atomkraftwerken in Fukushima entweichen, gesagt, dass wir nicht einfach jetzt zur Tagesordnung übergehen können. Und ich möchte ihr zustimmen. Wir können hier in Hamburg nicht die Augen verschließen und übersehen, dass um uns herum drei Atomkraftwerke stehen und dass in der Nähe hier versucht wird, eine Endlagerstätte für atomare Brennstäbe zu errichten. Und diese Brennstäbe, die werden noch über Generationen radioaktiv sein. Wir können nicht die Augen vor unser Menschenwerk verschließen. Nicht Gott hat diese Atomreaktoren, Kraftwerke gebaut, sondern wir Menschen. Nicht Gott hat eine neue Tora aufgeschrieben, wo er uns über Sicherheitsstandards eines Atomreaktors informiert, sondern wir Menschen haben selbst unsere Sicherheitsstandards definiert. Nicht Gott hat den Strombedarf der Menschen festgesetzt, sondern wir Menschen. Wir Menschen haben uns elektrisiert und denken, die Steckdose sei eine unerschöpfliche Quelle unseres Wohlstands. Wir können nicht unsere Augen vor den riskanten Freiheiten, die wir als Menschen aufgebaut haben, verschließen. Und nun stehen wir da, entsetzt über Erdbeben, Tsunami und radioaktiver Bedrohung. Traurig, weil viele Menschen gestorben sind und auch noch sterben werden. Verunsichert, weil wir immer das Gefühl haben, dass das, was man uns erzählt, nur die halbe Wahrheit ist. Ängstlich, weil unsere Wissenschaft und Politik auf die Bedrohung keine Patentrezepte mehr hat. Empört, weil wir mehr auf die Finanzen und auf die Gewinne ausgerichtet haben und nicht mehr die Sicherheit des Menschen im Blick haben. Wir sind auch durcheinander. Wie lautet die Botschaft Gottes in unserer heutigen Zeit angesichts dieses desaströsen Gemengelages? Was können wir als christliche Gemeinde dazu sagen? Wenn Menschen heute die Gottesfrage stellen und das Gefühl haben, dass Gott nicht mehr aktiv in unsere Welt eingreift, da betet der König David im Psalm 17, 8 und 9. Und er sagt zu Gott: Gott, behüte mich wie einen Augapfel im Auge. Beschirme mich unter dem Schatten deiner Flügel. Und jetzt kommt's, wovor? Und das möchte ich ein bisschen modernisiert ausdrücken. Behüte mich vor dem menschlich eigenmächtigen und gottlosen Handeln unserer Zeit, das mir Gewalt antun möchte. Behüte mich vor den Risiken, die wir Menschen auf uns genommen haben, die mir jetzt von allen Seiten nach dem Leben trachten. Behüte mich. Gib mir Schutz. Aber wir erleben immer wieder, wie schutzlos, wie zerbrechlich, wie ohnmächtig wir Menschen sind. Ich bin diese Woche öfters an der Eppendorfer Landstraße bei mir um die Ecke lang gefahren. Da türmen sich an der Ecke ein Meer von Blumen auf. Aus dem Nichts schießt letzten Samstag ein Auto wie eine Waffe die Straße entlang. Der Fahrer, der hat Drogen genommen. Er verliert die Kontrolle über sein Auto und es sterben 4 Menschen. Und 8 Menschen verletzen sich teilweise bei diesem Unfall schwer. Und das waren Menschen, die einfach an der roten Ampel gestanden haben. Die sich an den Verkehrsregeln unserer heutigen Zeit gehalten haben. Das hättest du sein können. Das hätte ich sein können. Gott, behütest du noch? Wo ist der Schatten deiner Flügel? Bewahrst du noch? Verhinderst du, dass uns Schlimmes widerfährt? Wir können diese ganze Geschichte mit Japan für uns einfach machen. und einfach erklären, wenn wir die Bibel aufschlagen und 1. Buch Könige, Kapitel 19, Vers 11 lesen. Schlag das mal auf. 1. Buch Könige, Kapitel 19, Vers 11. Da ist der große Prophet Elia so ein bisschen in Schwierigkeiten, ein bisschen depressiv drauf, ja. Flieht vom lieben Gott, vor dem Leben, vor allen Anstrengungen des Lebens in eine Höhle, hängt er da rum. 1. Könige 19, Vers 11. Und in diesem Moment spricht Gott den Elia an und sagt, weißt du was, Elia? Geh heraus aus deiner Höhle. Tritt auf den Berg vor dem Herrn. Und weißt du, was dann passieren wird? Siehe, der Herr wird an dir vorübergehen. Und daraufhin passiert Folgendes. Und ein starker Wind, der die Berge zerriss und den Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Aber Gott war nicht im Winde. Nach dem Wind kam ein Erdbeben. Aber Gott war nicht im Erdbeben. Reicht das als Antwort? Reicht das als Antwort auf unser bedrohliches Lebensgefühl? Gott war nicht im Erdbeben. Gott ist nicht im Unglück. Das sind nicht seine Mächte. So offenbart er sich nicht. Das lehnt Gott ab. Das machen andere. Er hat mit dieser ganzen Sache nichts zu tun. Der allmächtige Gott verzichtet, so verstehen wir das manchmal, wenn es um Naturgewalten und um menschliches Geschick geht, auf seine Allmacht und kann daher auch nicht mehr eingreifen. Jesus interpretiert auch dieses Erdbeben. Als die Jünger ihm nach dem Ende der Welt fragen, da sagt er, können wir nachlesen, Matthäus 24, Verse 4 bis 7, die Jünger, die bekannte Endzeitrede Jesu, da sagt er, liebe Jünger, liebe Schüler, seht zu, dass euch jetzt niemand verführe. Es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus. Wir wissen alle, Christus ist ja nicht ein Name gewesen, sondern ein Hoheitstitel, oder? Wer kennt von euch noch aus dem Religionsunterricht die hebräische Bezeichnung für Christus? Hallo, das war eine Frage an euch. Christus ist ein griechisches Wort, ja? Das hebräische Pendant dazu lautet Messias, selbstverständlich. Alle anderen müssen jetzt eben nichts nachsitzen bei mir im Rallyeunterricht. Also, ich bin der Messias und Messias ist der gesalbte König gewesen. Ja? Also Jesus sagt, es kommen viele Menschen, die treten auf, die wollen verführen, sagen, ich bin der Christus, ich bin der König, ich kann retten, ich kann helfen, ich kann alles. Und werden meinen Namen sagen, ich bin der Christus. Ihr werdet aber dann hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht. Denn das muss so geschehen, aber es ist nicht das Ende da. Dann wird ein Volk sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das ist aber alles der Anfang der Wehen. Erdbeben hier und dort. Angefangen vom großen Erdbeben in Lissabon am 1. November 1755, was wirklich damals die aufgeklärte Welt erschüttert hat. Bis jetzt am 11. März 2011 in Japan. Und das wird weitergehen? Und das ist erst der Anfang? Und da sagt Jesus, ich soll das alles im Blick haben? Achtet darauf, seht zu, aber bitte nicht erschrecken. Mal ganz ehrlich, ich bin erschrocken. Ich kann nachts nicht schlafen. Ich bin Familienvater. Ich denke an meine zwei Kinder. Wenn ich Single wäre, dann wäre ich bestimmt cooler. Aber so wache ich nachts auf. Ich schaue kurz ins Internet und hoffe, dass ich nicht schon wieder von einer Explosion im Atomkraftwerk lese. Und ich hoffe, dass mir nicht wieder solche Bilder gezeigt werden, wie eine Rauchwolke emporsteigt und die Strahlenbelastung ins Uferlose steigt. Ich kann da nicht cool bleiben. Ich bin erschrocken. Und ich bin auch nicht einer dieser Jünger Jesu, die alles auf die Zukunft hindeuten wollen und sich fragen, wie sieht das Ende der Welt aus? Als Nachfolger Jesu, als sein Schüler, als sein Jünger, da müssen wir unsere Tagesordnung beiseite legen und uns fragen, was lernen wir eigentlich? Was lernen wir aus dieser Katastrophe, die sich wiederholt hat? 25 Jahre ist es her, dass wir Tschernobyl erlebt haben und ist nichts passiert. Und jetzt schon wieder? Was wird uns bewusst, wenn wir diese schrecklichen Bilder von Menschen sehen, die äußerlich so gefasst bleiben? So etwas habe ich noch nie erlebt, diese Japaner, die so ruhig bleiben, aber innerlich so verzweifeln müssen. Wir als Gemeinde werden gebeten, hilfsbereit zu sein, von unserem Reichtum etwas abzugeben. Das finde ich gut. Das ist ein Ausdruck unserer Menschenliebe. Und dennoch habe ich das Gefühl, dass wir beklommen sind, weil wir nicht mehr machen können. Wir können uns nicht gegen Radioaktivität zur Wehr setzen. Es gibt kein Instrument dafür. Wir können nicht einfach jetzt alle sagen, wir schalten jetzt den Strom ab, um gegen die Energielobby zu demonstrieren. Sind wir hilflos? Sind wir so ohnmächtig und erschrocken, dass wir uns nicht mehr bewegen können? Dass es scheinbar so aussieht, dass wir dem Schrecken unserer Zeit teilnahmslos und kalt gegenüberstehen? Was hat Jesus nochmal gesagt? Erschreckt nicht. Das heißt für mich, erstarre nicht vor Ehrfurcht, wenn ein Erdbeben ganze Länder um zwei Meter verschiebt. Wenn ein Gaddafi seinem Mitmensch mit Mord droht. Und wenn die Angst sich vor den Atomkraftwerken vor unserer Tür sich breit macht. Bleibe vor den Todesverheißungen dieser erschreckenden Tatsache nicht regungslos, sondern lebe stattdessen. Lebe die Verheißung, die unser Lehrer, unser Rabbi Jesus uns gelehrt hat und vorgelebt hat. Lebe diese Verheißung. Kennst du sie noch? Ich möchte einfach nur mal auf den 2. Petrusbrief hinweisen. 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 3. Da steht: alles. Da sagt der Apostel Petrus, alles, was zum Leben, alles, was zur Frömmigkeit dient, hat uns die göttliche Kraft Jesu geschenkt. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Das ist Martin Luther. Ich übersetze das mal mit meinen Worten. Alles, was wir zum Leben brauchen, und ich meine damit auch das, was wir brauchen, um angesichts der Katastrophe unserer Zeit nicht zu verzweifeln und zu erschrecken. All das, was wir brauchen, um im Sinne Gottes zu leben, hat Jesus uns zur Verfügung gestellt. Durch ihn lernen wir Gott kennen. Er hat uns seine Stärke gegeben. Eine Stärke, die uns zu einem neuen Leben führen soll. Die Stärke für ein neues Leben. Was verheißt dieses neue Leben? Ich möchte weiterlesen aus der Hoffnung für alle. Da steht: dadurch hat er uns das Größte und Wertvollste überhaupt geschenkt. Er hat uns verheißen, er hat uns zugesagt, er hat uns versprochen, dass ihr an seinem ewigen Wesen und Leben Anteil haben werdet. Einfach gesprochen, mit Jesus, mit seinem Heilswirken am Kreuz, mit seinem Heilswirken auf dieser Welt, Und jetzt spreche ich mal zu den Wirtschaftswissenschaftlern, sind wir zu Aktionären Gottes geworden. Das heißt, wir haben alle Anteile am ewigen Wesen Gottes. Und dadurch sind wir selbst unsterblich geworden, weil die Liebe Jesu uns aus der Sterblichkeit geführt hat. Und Petrus sagt deutlich, dieses Bewusstsein, dass wir Gottes ewige Leben nun in uns haben, macht aus unserem Leben nun ein neues Leben. Ein Leben, das nicht zerstört werden kann, weil Gott, egal was passiert, unser Leben in seinen Händen geborgen hält. Und wir unsere Persönlichkeit, unser Dasein nicht verlieren können. Deswegen sagen wir Christen auch, dass der Tod für uns nur so etwas wie ein Schlaf ist. Es ist der Zustand der Unbewusstsein, des Unbewusstseins, bis zu dem Zeitpunkt, an dem Gott uns wieder bewusst machen wird, uns wieder zum Leben erwecken wird, uns neu kreiert, uns neu schafft. Wir brauchen keine Angst zu haben. Wir brauchen uns nicht zu erschrecken, weil Gott da ist, weil er bleibt und unser Ich fest in seinen Händen lässt. Das gibt uns Mut für ein neues Leben. Das gibt uns Kraft, einen neuen Weg einzuschlagen. Und dabei orientieren wir uns auf das, was unser Lebensschöpfer Jesus uns vorgelebt hat. Es ist die Liebe zum Menschen. Das ist die widersprüchlichste Antwort auf die Grausamkeit seiner Zeit gewesen. Das ist die Antwort auf die Menschenverachtung, die es damals zwischen Rom und Juden gegeben hat. Die Liebe Jesu, das ist die Response auf die Unterdrückung der Menschen durch eine falsche religiöse Frömmigkeit. Das ist seine Antwort, die Liebe, auf Menschen, die krumme Wege gegangen sind und nun vor dem Scherbenhaufen ihre Existenz stehen. So hat Jesus geantwortet auf all das mit seiner Liebe. Ich glaube, dass nur die Liebe zum Menschen etwas bewegen kann. Nur die Liebe zum Menschen kann etwas politisch, sozial, gesellschaftlich verändern. Ich glaube, dass nur die Liebe Brücken zwischen Feinde, unversöhnte Menschen, Widersprüche und Missverständnisse bauen kann. Ich glaube, dass nur die Liebe mit Respekt protestieren kann, sodass unser Protest, unser Einwand auch angenommen werden kann, angenommen und verstanden werden kann. Also hat Gott die Welt geliebt. Und dann sagt Petrus in seinem Brief weiter, so wendet nun alle Mühe daran und erweist in eurem Glauben Tugend und eurer Tugend Erkenntnis und in der Erkenntnis Mäßigkeit und der Mäßigkeit Geduld und in der Geduld Frömmigkeit und in der Frömmigkeit brüderliche Liebe und in der brüderlichen Liebe die Liebe zu allen Menschen. So sagt es Luther. Und ich verstehe Folgendes. Unser Glauben, das hat was mit unserem Charakter zu tun. Da verändert sich unser Charakter. Das hat etwas mit unserem Verstand zu tun. Das hat was damit zu tun, dass ich mich auch zurücknehmen kann und zurückhalten kann. Glauben ist geduldig. Glauben hat etwas damit zu tun, dass ich ein regelmäßiges spirituelles Leben führe und dass ich zu meinen Glaubensfreunden auch immer nett und freundlich bin. Aber schließlich und letztendlich verwirklicht sich der Glaube an Jesu Christi in der Menschenliebe. Die Menschenliebe. Das ist Mittelpunkt des Glaubens. Und das ist für mich das einzige Instrument, die einzige Waffe, die uns Jesus in die Hand gedrückt hat. Es ist für mich die einzige Überzeugungskraft, die Menschen verändert, die mich und dich verändert hat. Und wenn du noch am Schwanken bist, dann wünsche ich, dass die echte Gottesliebe dein Menschsein auch verändern wird. Ein Mensch, der liebt, handelt. Da können wir trösten. Da können wir und sollten wir auch klar als Adventgemeinde Stellung beziehen zu den Risiken unserer Zeit. Daher können wir auch ruhig mitdemonstrieren und sagen, dass das Menschenleben immer mehr wert ist als der höchste Profit. Und daher können wir auch heute verkündigen, dass die Liebe Gottes trotz allem geblieben ist und er weiterhin seine Flügel ausbreitet und dich einlädt, darunter Platz zu finden. Gerade in dieser Zeit, wo wir Menschen doch so schutzlos sind, da spricht Jesus: Ich bin die Auferstehung. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mir vertraut, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und dann stellt er dir eine Frage: Glaubst du das? Glaubst du das? Dass auch wenn du sterben wirst, dass das Leben, was du Gott anvertraut hast, nicht verloren gehen wird? Ich bin nicht Jesus, aber eins weiß ich, eins sehe ich, mein Schatten ist klein. Aber wenn du Angst hast vor dem, was auf dieser Welt passiert, wenn du erschrocken bist und Schutz suchst, wenn dich alles diese Woche so bewegt hast und du erstarrt bist, darf ich dich einladen, zu mir zu kommen? Und wir stellen uns zusammen unter dieses Kreuz, unter dem Schatten dieses Kreuzes, unter Jesus, der uns Menschen so liebt und uns Leben verheißt. Ich weiß, dass diese Einladung gerade seltsam ist, hier nach vorne zu kommen, wenn du Angst hast in deinem Leben. Aber ich sage eins ganz deutlich: Unter den Voraussetzungen, unter denen wir leben, können wir nicht zur Tagesordnung einfach übergehen und jetzt einfach mal laut Amen sagen, ohne den Beistand Gottes für unser Leben zu bitten. Daher lade ich dich ein. Komm her. Stell dich mit mir hier unter das Kreuz. Besonders dann, wenn du so wie ich erschrocken bist, Angst hast. Vielleicht nicht um dich, aber um deine Familie, um deine Kinder. Wenn dich das alles so platt macht und verwirrt. Und sagst: Ich bin nicht cool und lässig. Das kann ich nicht einfach so hinnehmen. Stell dich mit mir unter das Kreuz und bete mit mir zusammen, dass Gott dich behütet und dein Leben bei all dem, was passieren mag, bewahrt. Das war nichts Rhetorisches, sondern eine Einladung für dich. Ich möchte ein Gebet sprechen. Gott, wir sind nicht cool. Wir, deine Gemeinde, sind nicht kalt, dass wir das, was wir erleben, nicht einfach so von uns wegdrücken, sondern uns bewegt das ganz tief in unserem Herzen. Und wir sind erschrocken. Und dieses Erschrecken führt dazu, dass wir uns so hilflos fühlen. Und an dieser Stelle wünschen wir uns, dass wir es spüren, wie du deine Arme ausstreckst. Wie wir uns unter dem Schatten deiner Flügel uns verbergen können und uns sicher fühlen können, dass unser Leben, unser Dasein, unsere Ich-Existenz in deinen Händen geborgen bleibt. Und lieber Gott, wir sorgen uns nicht nur um uns persönlich, sondern es geht uns um noch mehr. Wir leben in Zusammenhängen, unsere Familie, unsere kleinen Kinder, so schutzlos, so bedürftig, so hilflos. Und wir müssen loslassen. Lieber Gott, wir bitten dich um deine Bewahrung. Wir bitten dich, nicht nur für uns, sondern auch für die, die uns so am Herzen sind, dass sie dein Augapfel sind. Halt deine Hände über uns. Gib uns Schritte aus dem Erschrockensein hin zum wahren Leben und zu Taten der Liebe, die unsere Welt jetzt braucht. Amen.